Ich möchte mit euch so in einen Text aus Matthäus 3 hineingehen. Ein Text, da spricht man nicht so direkt darüber, weil man denkt, hat ja für uns heute nichts zu sagen, und dann geht man nicht so direkt an den Text ran. Matthäus 3. Da heißt es im Vers 1, zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, da haben wir so einen Text da zu der Zeit. Ja, was war denn das für eine Zeit? Denn wenn wir schauen, was ist vorher gewesen? Da war nichts. Ja gut, einige Zeit früher war die Geburt von Jesus. Das ist noch da. Jesus war dann in Ägypten, musste fliehen, kam dann zurück nach Nazareth, aber dann wissen wir lange nichts mehr. Und inzwischen ist Jesus etwa 30-jährig und jetzt kommt diese Situation aus dem Nichts heraus, erscheint Johannes der Täufer. Also ohne irgendwelche Vorbereitung, und die Leute, die waren natürlich gespannt, hätte das, könnte das vielleicht der Messias sein. Also derjenige, der vorausgesagt war, denn der Johannes der Täufer, der predigt da in der Wüste, und der aß Heuschrecken, der hat einen Mantel an. Das sieht doch irgendwie nach Messias aus. Denn wenn der Messias kommt, wissen wir nicht, woher der kommt. Von Johannes Täufer wusste man auch nicht. Ja, woher kommt der? So, jetzt predigt der in der Wüste. Und da wollte man natürlich jetzt dabei sein. Man wollte man hören. Was sagt der, ist das der Messias? Und er predigt, tut Buße. Auf Deutsch ist das so ein bisschen, wir verbinden das gerne mit Buße zahlen, aber da geht es nicht um Buße zahlen, sondern da geht es um Umkehr. Oder wenn man vom griechischen Begriff herkommt, Metanoia, Neuer, das kommt von Nous, Nous ist unser Sinn. Und Meta, das ist die Veränderung, also Sinnesänderung. Das ist das, was Johannes der Täufer predigt, macht eine Sinnesänderung. Also nicht nur, mach irgendetwas jetzt gerade punktuell und dann ist das erledigt, sondern beginnt einen neuen Lebenswandel, in dem der Sinn sich verändert, verändert sich dann das ganze Leben. Das ist also nicht nur so etwas Punktuelles. Ah, ich mach schnell und dann habe ich's. Das heißt, das, was Johannes der Täufer predigt, war revolutionär. Man konnte das nicht einordnen. Was sollen wir machen? Wir haben doch die 613 Gebote von Mose, das reicht doch schließlich. Wir setzen das doch um und jetzt kommt der und sagt, nein, das ist es nicht. Jetzt kommt etwas Neues, in dem die Sinne verändert werden, in dem wir neue Werte in unser Herz hineinhalten, in dem wir einen neuen Lebenswandel beginnen. Ja, wie soll denn das aussehen? Also man ist total nicht rausgekommen, was da jetzt der Johannes predigt. Komischer Kauz. Denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, hallo, kannst du uns das mal noch erklären? Denn dass ein neues Reich kommt, ja, das wusste man von den Propheten. Aber man hatte im jüdischen Sinne den Text buchstäblich ausgelegt, darum dachte man, das sei so ein irdisches Reich. Also wenn der Messias kommt mit Ross und Wagen und so, und dann ist das erledigt. Und jetzt predigt der Johannes, ja, ein Reich kommt, aber es ist ein Himmelreich. Ja, bitte erklär das mal. Und da merkt man, das geht ja gar nicht. Also was Johannes der Täufer gepredigt hatte, konnte man nicht einordnen. Was soll denn schon ein Himmelreich sein? Davon hat man noch nie etwas gehört. Klar, jetzt können wir aufgrund von Philipper 3, Vers 20 sagen, wir sind Himmelsbürger. Ja, das macht heute Sinn, rückblickend. Aber damals, als Johannes der Täufer predigte, konnte man das nicht einordnen. Geht doch da nicht, bitte mal, was sagst du denn? Und ich denke, Matthäus als Autor des Matthäus-Evangeliums, der wusste das schon, der war selber dort dann dabei, hat mal zugehört und gemerkt, geht gar nicht. Und als er dann im Jahre 40 das aramäische Matthäus-Evangelium schrieb, das er dann im Jahre 64 auf Griechisch übersetzte, was wir heute haben, da hat er eine Erklärung beigefügt. Und er sagt dort in Vers 3, denn. Also das musste man einordnen. Was ist das für ein Kauz, der da draußen in der Wüste predigt? Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 40, Vers 3, Es ist eine Stimme eines Predigers oder eines Rufers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Also, der Matthäus erklärt jetzt, schau mal, dieser komische Kauz, das ist nicht komisch, das hat der Prophet schon vorausgesagt und jetzt stützt er sich auf einen Text, der den Juden bekannt war. Also Jesaja, das war bekannt. Und der Text stammt dort aus Jesaja 40,3, das heißt aus dem Trostbuch Jesajas. Innerhalb des großen Propheten gibt es ein Trostbuch, das ist Kapitel 40 bis 56. Und in diesem Trostbuch, in diesen 17 Kapiteln, wird der ganze Heilsweg von Jesus aufgezeichnet. Das beginnt im Kapitel 40, dass jetzt der Johannes der Täufer kommt, der den Weg für Jesus vorbereitet. Und dann der Dienst von Jesus und wie dann Jesus am Kreuz stirbt. Jesaja 53, das ist so das ganz große, bekannte Kapitel, Jesus am Kreuz. Und dann die Herrlichkeit danach. Das ist alles schon in diesen 17 Kapiteln drinnen. Und mit dem beginnt es jetzt. Also, dass dieser komische Kauz Johannes auftaucht, das ist nicht komisch. Sondern das ist das, was ihr ja wisst. Ihr lieben Juden, ihr wisst doch das, ihr kennt doch den Jesaja. Da ist es gestanden. Da ist eine Stimme eines Predigers, eben jetzt von Johannes der Täufer, der in der Wüste etwas sagt, nämlich, dass der Weg vorbereitet sein soll, wenn jetzt der Messias kommt. Ah, ganz spannend. Also jetzt kommt der Messias dann gleich. Man dachte ja schon längst, wann kommt er, aber die Geschichten damals da von der Krippe und von den Hirten und dem Feld, das ist schon lange vergessen. Jetzt aber, jetzt kommt er dann gleich. Vers 4, er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Ja, also war schwierig einzuordnen, wie ist der? Der war so ein bisschen anders. Irgendwie, ich kann mir da vorstellen, so spindeldürr, wenn der da von Heuschrecken isst. Ja, er war ja der Cousin von Jesus. War ein halbes Jahr älter, oder? Der kommt ja dort von Zacharias. Und Jesus, Maria, die hatten ja eine Verwandtschaft. Vers 5, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und das ganze Judäa und das ganze Land an den Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Also, das hat sich rumgesprochen. Das könnte der Messias sein. Und jetzt gehen wir hin und hören das zu. Und der hat jetzt eine geistliche Bahn gemacht. Also, wenn der da Jesaja zitiert, dann heißt es ja, wenn wir dort einen Vers weiterlesen würden, alle Berge sollen erniedrigt und alle Täler sollen erhöht werden. Das ist selbstverständlich nicht im buchstäblichen, geologischen Sinne gemeint, sondern eine geistliche Bahn soll entstehen. Und das hat er jetzt gemacht, indem er gepredigt hat und indem er getauft hat. Ja, der tauft jetzt. Und jetzt kommen die Leute und lassen sich taufen und es steht da, sie bekannten ihre Sünden. Ja, was ist die Folge davon, wenn man sich von Johannes hat taufen lassen? Hat man dann Sündenvergebung erlangt? Nein. Denn das war noch ganz im alttestamentlichen Sinne. Also wenn Johannes der Täufer tauft, dann ist das nur das Bekenntnis, jawohl, auch ich bin Sünder, auch ich möchte vorbereitet sein auf den Messias. Aber du hattest keine Sündenvergebung durch die Taufe, sondern da hättest du ein Opfertier bringen müssen. Das ist ganz noch im alttestamentlichen Sinne. Und wir denken dann vielleicht auch, ah, der hat getauft, das kenne ich doch. Wir taufen doch auch. Ich war da mal mit, wie hieß der Nachfolger von der FEG, von Roland Hartmeier? Der Andi, ja genau, der Andi, ja genau. Oder da hatten wir zusammen eine Taufe gemacht, wir da vom GZN und dann mit der FEG zusammen. Und dann waren wir doch, wo hatten wir getauft? Wie hieß dieser Fluss da? Oder? Ist das die Tös gewesen? Ja gut, irgendwo, und der Uli hat mir gezeigt, wo ich durchfahren muss, oder irgendwo im Juhehausen. Und dann hatten wir noch gebrätelt. Und da waren wir zusammen im Wasser und dann hat der Pastor dort gesagt, das war eine kurze Einleitung gemacht, wie schon Johannes der Täufer gepredigt hatte, getauft hatte, so taufen wir jetzt auch. Und da weiß ich noch, ist Martin Schütz dann gekommen und gesagt, gell, das stimmt nicht. Ja, der hat recht. Weil die Taufe des Johannes entspricht nicht unserer Glaubenstaufe. Oder? Das war noch ganz im alttestamentlichen Sinne. Das war noch nicht, ich bekenne Jesus, weil ich an ihn glaube. Jesus war noch gar nicht aufgetreten. Also das war bei Johannes noch etwas anderes. Und darum müssen wir aufpassen, wenn wir den Begriff Taufen, also Baptizo, nehmen, dass wir ganz gut schauen, von welcher Taufe ist die Rede, denn im Neuen Testament lesen wir von 5 verschiedenen Taufen. Ich habe es da mal mitgenommen, dass wir das mal so im Blick haben. Also die Bußtaufe des Johannes, das ist eine Taufe, die mit unserer Wassertaufe, mit unserer Glaubenstaufe keinen Zusammenhang hat. Also wir können nicht sagen, wir taufen wie schon Johannes. Da muss man sagen, nein, das ist eine Vorbereitung für den kommenden Messias gewesen. Das hat mit unserer Taufe keinen Zusammenhang. Und dann gibt es noch die Leidenstaufe Jesus. Da gibt es nur diese beiden Stellen, also diese 3 Verse in diesen beiden Stellen. Da tauft die Welt Jesus ins Leiden hinein. Aber auch das hat mit unserer Glaubenstaufe überhaupt keinen Zusammenhang. Kommt zwar derselbe Begriff vor, aber sagt für uns nichts. Und dann jetzt für uns wichtig, das ist die Taufe, die wir erleben in der unsichtbaren Welt. Oder wenn, muss ich da ein Buchzeichen vornehmen, wenn das Jesus ist und das bin ich und jetzt bekehre ich mich, dann werde ich in den Leib Christi hineingetauft bei der Bekehrung. Jetzt bin ich in Christus. Und was mit ihm geschieht, geschieht mit mir. Also sein Tod entspricht meiner Bekehrung, seine Auferstehung entspricht meiner Wiedergeburt. Das ist etwas, was in der unsichtbaren Welt stattfindet. Das ist das, was wir nicht sehen, nicht direkt spüren, sondern das wissen wir, weil Gott uns das offenbart. Also ich werde bei der Bekehrung in den Leib Christi hineingetauft, komme so in Berührung mit dem Heiligen Geist und der macht mich dann lebendig. Aber weil das etwas ist, was ich nicht erkennen kann, nicht spüren kann, das weiß ich nur, weil die Bibel es uns sagt, gibt Gott uns eine Stärkung dazu, nämlich die Glaubenstaufe. Dass er sagt, wir kopieren symbolisch die Wassertaufe, also das, was geistlich geschehen ist, kopieren wir in der Wassertaufe, dass wir besser verstehen können, was ist denn eigentlich geschehen. Also so wie jemand ins Wasser getauft wird, so sind wir in der unsichtbaren Welt in Christus hineingetauft worden. Und so wie da jemand aus dem Wasser rauskommt und in dem Sinne wieder lebt, aus dem Tode auferstanden, so kommen wir in Berührung mit dem Heiligen Geist, der uns lebendig gemacht hat. Also die zwei hängen zusammen. Also nicht der Akt der Wassertaufe rettet uns, sondern retten tut der Glaube. Aber symbolisch wird in der Wassertaufe das kopiert, damit wir eine Glaubensstärkung haben. Das bedeutet also, dass die Wassertaufe nicht mit der Bußtaufe des Johannes verwechselt werden darf. Das sind zwei verschiedene Taufen. So, und jetzt gibt es noch eine 5. Taufe. Was ist noch die 5. Taufe? Wir sind Pfingstler. Yes, als Pfingstler darf man das sagen. Ja, als Evangelikale würde man das vielleicht ein bisschen anders interpretieren, aber als Pfingstler sagen wir, die Geistestaufe ist getrennt von der Wiedergeburt. Das ist ein zusätzliches Ereignis, wo wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, mit Dienst, mit Kraft dann zum Dienst. Also es ist überall derselbe Begriff Baptizo. Es gibt sogar 2 Bibelstellen, da wird Baptizo für das Händewaschen gebraucht. Ja, habe ich jetzt nicht drauf genommen, aber gäbe es an sich sogar auch noch. Also, wenn Johannes der Täufer jetzt da von Taufe spricht oder Menschen tauft, ist das noch nicht unsere Glaubenstaufe, auch wenn das da im Neuen Testament steht. Aber Matthäus 3 ist noch ganz im alttestamentlichen Sinne, Jesus hat seinen Dienst noch gar nicht begonnen. Also, das gut unterscheiden. Kommen wir zu Vers 7 aus Matthäus 3. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Ottengezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Jetzt hat das da Schub da drinnen. Jetzt kommen da Pharisäer und Sadduzäer. Es gab zur damaligen Zeit vier religiöse Gruppen, oder die Essener, das war so eine Mönchsgruppe. Dann gab es die Zeloten, das war so eine Gruppe, die radikal militärisch gegen die Römer versuchte vorzugehen, dass die endlich mal das Land verlassen würden. Denn die Juden hatten ja seit dem Jahre 586 vor Christus keine Freiheit mehr. Denn da kam die babylonische Gefangenschaft. Und dann im Jahre 539 kamen dann die Medo-Perser, im Jahre 313 die Griechen, im Jahre 63 die Römer. Also man war immer unter einer Herrschaft. Und die Zeloten, das waren die, die gekämpft haben. Endlich soll doch da Gott endlich mal wirken. Und das war dann auch die Vorstellung, wenn der Messias kommt, macht er einen Blitz und die Römer sind tot und weg. So. Jetzt haben wir da die Pharisäer. Das war so eine eher volksnahe Gruppe. Die hatten nicht nur die fünf Bücher Mose, sondern das ganze Alte Testament, aber auch noch die Mischna. Mischna, das ist die mündliche Tradition. Die hatten also nicht nur die 613 schriftlichen Gebote, sondern da gibt es noch ganz, ganz viel mehr noch als die schriftlichen mündlich. Und das hat sich dann im Talmud, so etwa um 500 nach Christus, wurde das dann verschriftlicht. Also die hatten ganz, ganz viele Gebote, da war alles ganz genau geregelt, da kommst du nicht mehr nach. Was sollte man jetzt wie tun? Das wussten nur die Pharisäer selber und vielleicht nicht mal die. Also eine ganz schlimme Gruppe, weil das ganz gesetzlich war. Es war alles geregelt und selber kommt man da nicht nach. Das waren so die Pharisäer. Oder die hatten da auch gegen die Römer sich versucht durchzusetzen. Ja. Und dann ist jetzt hier noch von den Sadduzäern die Rede, das war so eine Oberschicht, so reiche, eine Priesterkaste, würde man vielleicht sagen. Die sahen nur die fünf Bücher Mose als richtig an. Und es gibt kein Leben nach dem Tod und Engel gibt es auch nicht. Und also die waren so ein bisschen anders in ihrer Theologie. Die haben manchmal auch miteinander, gegeneinander gekämpft. Und jetzt kommen diese Pharisäer und Schriftgelehrten und der Johannes, der spricht die nun exakt selber an. Also nicht nur das Volk, das gekommen ist, ja, da war er gnädig und hat sie getauft. Und jetzt kommen da die Pharisäer und Sadduzäer, die wollten natürlich wissen, was läuft da ab? Haben wir etwas verpasst? Und jetzt kommen die auch noch schauen. Und jetzt spricht er zu ihnen, ihr Ottengezücht, ihr Schlangen. Ihr mit euren falschen Gedanken, ihr, die ihr Gesetze auf das Volk legt. Oder die Pharisäer, das waren die, die von sich dachten, ja, wir sind gerecht vor Gott. Denn wir haben die Gesetze so genau eingehalten, sogar strenger eingehalten, als Gott es fordert. Darum haben wir so viele Bonuspunkte, dass die wenigen Sünden nichts machen. Wir sind gerecht, im Gegensatz zum Volk. Johannes 7, 49, das Volk ist verflucht, weil die das Gesetz nicht kennen. Oder? Also die waren oben, das Volk war unten. Kein Wunder, dass Johannes der Täufer die fadenscharf ansprach. Ihr, die ihr meint, ihr hättet es, ihr eben gerade nicht. Jetzt sagt er zu ihnen, ihr Ottengezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr den zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Denn die dachten, wenn dann der Messias kommt, dann wird er uns ehren, weil wir das Gesetz gehalten haben, während das Volk, das wird dann der Messias verfluchen, weil die ja das Gesetz nicht gehalten haben. Und jetzt kommt Johannes der Täufer und sagt, es ist gerade umgekehrt. Ihr, die ihr meint, ihr habt es nicht, während das Volk, das Buße tut, die werden es dann haben. Und wir merken, Johannes der Täufer stellt alles auf den Kopf und man versteht immer noch nicht, was ist denn das für ein Kauz? Was predigt der dann? Aber da ist Energie drin und man wollte es verstehen und es geht nicht und wie kann man das jetzt einordnen? Und dann fährt Johannes weiter in Vers 9, denkt nur nicht, ihr Pharisäer, denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Ja, die Pharisäer, das waren die, die gesagt haben, wir sind die blutsmäßigen Nachkommen von Abraham. Und der hat ja die Verheißung erhalten, dass er gerecht ist. Zudem hat er die Beschneidung als Bundeszeichen erhalten. Ja, selbstverständlich, wir sind beschnitten. Und wir sind diese Nachkommen, also wir gehören dazu, denn wir sind beschnitten und wir glauben an Abraham. Und die Gebote, die dann 500 Jahre später kamen, durch Mose, halten wir ja auch. Und jetzt sagt Johannes, denkt nur nicht, wir sind ja Abrahams Nachkommen. Weil Johannes der Täufer sagt, zukünftig sind nicht mehr die zugehörig, die blutsmäßig von Abraham abstammen, sondern diejenigen, die glauben. Ja, der Glaube hat er jetzt noch nicht entwickelt. Aber er sagt, aus diesen Steinen kann Gott Kinder erwecken. Denn wir lesen in Galater 3, dort Vers 7 und dann im Vers 29, dass diejenigen, die glauben, Abrahams Kinder werden. Aha, Abraham hat viel mehr Kinder als nur blutsmäßig, weil Jesus ein direkter Nachkomme von Abraham ist und alle, die in Christus sind, sind dadurch auch Nachkommen Abrahams. Also meint nicht, weil ihr äußerlich, körperlich, blutsmäßig Nachkommen seid, deswegen seid ihr dabei. So ist es nicht. Sondern der Glaube zählt. Und jetzt merkt man, was Johannes da gepredigt hat. Das ist ja furchtbar, das ist ja Gotteslästerung, das ist gegen Mose. Was ist das für einer? Oh, da hat es ganz viel Energie drin. Vers 10, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Jetzt sehe ich gerade, dass ich ja Vers 8 gar nicht genommen habe. Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Also Johannes hat ihnen schon gesagt, wenn eure Umkehr nicht ganz konkrete Folgen mit sich bringt, dann reicht es nicht. Und das unterstreicht er jetzt in Vers 10 noch mit dem Baum. Er sagt, alle Menschen in diesem Gleichnis sind Bäume. Und entweder bringt man Frucht, oder wenn nicht, dann wird er abgehauen. Und ihr Pharisäer, ihr, die ihr meint, ihr hättet Frucht, aber das ist keine Frucht, die vor Gott zählt. Denn die Frucht, die vor Gott zählt, ist der Glaube an Christus, an der Messias, der jetzt dann gleich kommt. Dann wird Frucht entstehen. Dann wird eine Sinnesänderung da sein. Wenn ihr nur den Weg weitergeht, wie ihr ihn bis jetzt gegangen seid, dann werdet ihr abgehauen. So, und jetzt merkt man, das war eine Ohrfeige rechts und links an die Pharisäer. Sie dachten doch, sie hätten die Herrschaft. Und jetzt kommt da dieser spindeldürre Johannes oder wie auch immer und der predigte. Das war ganz, ganz schwierig. Vers 11, da sagt Johannes, ich taufe euch im Wasser zur Umkehr, zur Sinnesänderung. Der aber nach mir kommt, also der Messias, der jetzt dann gleich auftaucht, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch im Heiligen Geist und Feuer taufen. Also die Leute, das Volk zumindest, dachte ja, er könnte der Messias sein und jetzt bekennt er. Sag mal, das, was ich da mache, das ist eigentlich kraftlos. Das ist, ich taufe euch nur äußerlich mit Wasser. Aber der, der dann kommt, der tauft mit dem Heiligen Geist und Feuer. Der Heilige Geist und Feuer, das sind nicht zwei Taufen, das ist eine Taufe mit zwei Seiten. Also die Fülle des Geistes, der uns dann erfüllt. Wir haben dann eine Beziehung mit Gott und sind dann erfüllt für den Dienst. Aber auch das Feuer, der brennt all das weg, was nicht hingehört. Und das ist dermaßen viel mehr, als was ich da äußerlich mit dem Wasser mache, dass ich nicht wert bin, dem Messias die Schuhriemen zu lösen, geschweige denn seine Schuhe ihm nachzutragen. Der ist so viel größer. Und dann wusste man, da kommt noch einer. Und das heißt, Johannes bereitet den Messias vor. Der Messias ist viel, viel höher und der kommt mit Kraft. Nicht so mit äußerem Wasser, der kommt mit Kraft. Vers 12, er, der Messias, hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Oder wenn man Weizen geerntet hat, dann hat man das so mit einem Drehschlegel so zerschlagen, dass der Weizen, also das Korn, sich trennt von der Hülse. Und dann ist man so mit einer Gabel reingegangen, hat das so in die Höhe geworfen und das schwere Korn ist dann wieder runtergefallen, während das weiche, die Hülsen, die sind dann weggeflogen. Und so konnte man das trennen. Und so sagt Johannes der Täufer, so wird es dann sein. Die, die glauben, das sind die, die dann in diesem Himmelreich sind. Und die, die nicht glauben, egal welche blutsmäßige Verwandtschaft sie haben, die werden dann nicht dabei sein. Also knallhart, was da Johannes gepredigt hat, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Vers 13, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa. Dort wohnte er ja in Kapernaum oder damals noch in Nazareth, später dann in Kapernaum. Jetzt kommt er aus Galiläa, das ist das im Norden, nicht im Süden in Judäa, Galiläa war im Norden. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jetzt sieht Johannes seinen Cousin, Jesus. Und der kommt und er sieht ihn und sagt in Johannes 1,29, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Boah, jetzt ist er da, boom. Jetzt taucht er auf und jetzt reiht sich doch Jesus tatsächlich in die Schlange von den Menschen, die da anstehen, um getauft zu werden. So, und jetzt ist Jesus an der Reihe und jetzt hatte der Johannes natürlich ein Problem. Hoi Cousin, was möchtest du? Ich soll dich taufen? Also das geht ja gar nicht. Denn die Taufe ist doch eine Bußtaufe als Vorbereitung von dem Messias. Da kann der Messias sich doch nicht taufen lassen. Hallo? Aber dann wir sagen dann schnell mal, oh, das kenne ich. Ja, wenn sich Jesus getauft hat, ist er doch unser Vorbild, darum sollten wir uns auch taufen lassen. Ach, höre ich immer wieder. Ein Argument, warum man sich taufen lassen soll. Weil auch Jesus sich hat taufen lassen. Muss ich sagen, nee, stopp. Seine Taufe ist nicht eine Glaubenstaufe. Jesus musste nicht wiedergeboren werden. Jesus hatte kein Zeugnis in der Taufe, dass ich jetzt beginne, an mich selbst zu glauben. Also, hallo, das geht ja gar nicht. Oder das war im Rahmen der Bußtaufe von Johannes, aber es war für ihn nicht Buße tun, sondern es steht dann weiter in Vers 15, Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Da hätte ich gerne noch ein bisschen genauer gewusst, was das heißt. Gerechtigkeit, das ist die Unschuld von Jesus. Also in dem Moment, wo Jesus sich tauft, wird die Unschuld von Jesus offenbar gemacht. Das ist also nicht eine Bußtaufe dort bei Jesus. Das ist so quasi nochmals eine Taufe, müsste ich das auch noch aufschreiben. Ein Bekenntnistaufe hin zur Gerechtigkeit. So, jetzt hat es Johannes zugelassen und dann heißt es Vers 16, und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über ihn kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Wow. Lässt Jesus sich taufen, der kommt da aus dem Wasser oder vielleicht ist Wasser ausgegossen worden, wir wissen nicht so genau, wie man getauft hat. Taufriten gab es ja auch schon außerhalb der Bibel, das war nicht so etwas Spezielles. Und jetzt öffnet sich der Himmel. Wir kennen das aus Matthäus 17, was natürlich dann zeitlich später war, als Jesus mit 3 Jüngern auf dem Berg war und auch da öffnete sich der Himmel. Oder schon als Mose auf dem Berg war, öffnete sich auch der Himmel und er konnte in den Himmel hineinsehen, hat die himmlische Stiftshütte gesehen und bekam den Auftrag, mach auf der Erde davon eine Kopie. Manchmal öffnet sich der Himmel. Auch bei Johannes in der Offenbarung beschreibt er, wie er in den Himmel hat hineinsehen können und dort die Bundeslade gesehen hat. Wow! Also manchmal öffnet sich der Himmel, das ist so eine Wolke, so, und jetzt kann man in den Himmel hineinsehen und aus diesem Loch, sage ich jetzt einmal, kommt eine Taufe und setzt sich auf eine Taube und setzt sich auf Jesus. Taube ein Bild für den Heiligen Geist. Jetzt beginnt sein Dienst. Jetzt wird er gesetzt, jetzt startet sein Dienst, so quasi die Fülle. Ich meine, er hat ja immer die Fülle, ist noch komisch, aber es wird äußerlich so dargestellt. Und dann des Weiteren hört man aus diesem Himmelsloch heraus die Stimme des Vaters, der sagt, das ist mein Sohn, den sollt ihr jetzt hören. Von jetzt an beginnt das Neue und der neue Bund beginnt ja dann mit dem Tod von Jesus. Wow. Und jetzt haben wir da etwas ganz Spezielles, dass in diesem Vers von Jesus die Rede ist, dann vom Heiligen Geist und dann vom Vater im Himmel. Das ist, wie bringt man das zusammen? Das ist schwierig. Oder denn die Bibel sagt ja, dass Gott einer ist. Und jetzt lesen wir da aber irgendwie von drei Göttern. Wie geht jetzt das? Und das hat man dann lange versucht, in der Kirchengeschichte zusammenzubringen. Oder man hatte dann im Jahre 325 in Nicäa ein Konzil, da hat man das mal versucht und dann ist man zu keiner Lösung gekommen. Und dann hatte man im Jahre 381 in Konstantinopel nochmals eine Konferenz, ein Konzil, wo man dann gemerkt hat, Jesus hat eben zwei Seiten. Er ist gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott. Und der Heilige Geist war noch nicht so ein Thema. Und dann im Jahr 451 in Chalcedon hat man nochmals ein Konzil gemacht, wo man dann die sogenannte Trinitätslehre aufgestellt hat. Das ist ein Begriff, der gibt es in der Bibel nicht. Das ist nur so ein Modell. Und immer wenn es ein Modell gibt, dann ist das nicht ganz wasserdicht. Und dann gibt es manchmal Studenten, oder wenn ich unterrichte, dann kommen sie, aber das mit der Trinität, das ist nicht ganz wirklich so und so. Da sage ich, ja, du kannst gerne eine Arbeit schreiben und etwas Besseres liefern. Aber seit 1600 Jahren ist das beste Modell. Ich sage nicht, dass das alles abdeckt. Nein, das ist nur ein Modell. Aber bisher hatte auch ein Calvin, ein Luther, ein Zwingli nichts Besseres liefern können. Und darum würde ich mal sagen, bleiben wir lieber mal bei dem, was ist, auch wenn das ein Begriff ist, der in der Bibel nicht vorkommt. Ja, das stimmt schon. Aber etwas anderes steht eben in der Bibel. Die Bibel sagt uns, es ist ein Gott. Einer, von der Zahl her einer. Und jetzt lesen wir aber gleichzeitig in der Bibel auch, und das ist jetzt eben diese Bibelstelle, die wir da haben, dass da vom himmlischen Vater die Rede ist. Und auch in dieser Stelle lesen wir vom Sohn. Und auch in dieser Bibelstelle haben wir jetzt da von dieser Taube, vom Geist Gottes geredet. So, und jetzt haben wir nicht nur die Aussage, dass Gott einer ist, sondern wir haben auch die Aussage, dass da drei Personen sind, die sich aber untereinander unterscheiden. Also der Vater ist nicht der Sohn, auch wenn sie eins sind. Nach Johannes 10, Vers 30. Aber die sind unterschiedlich. Und der Sohn ist auch nicht der Geist und der Geist ist auch nicht der Vater. Also wir haben einen Gott in drei Personen, die untereinander aber unterschiedlich sind. Und dann haben wir noch eine dritte Aussage in der Bibel, nämlich, dass der Sohn Gott ist und dass der Vater auch Gott ist und dass der Geist auch Gott ist. Und das ist es etwas, das bringen wir mit unserem Kopf nicht zusammen. Also entweder sind alle drei Gott, aber dann sind die auch gleich. Oder es sind eben drei Personen, aber dann können nicht alle gleichzeitig Gott sein. Und das geht bei Gott. Aber wir verstehen es nicht. Wir müssten selber Gott sein, um das zu verstehen. Wir sind aber Geschöpfe, wir sind Menschen. Wir verstehen das nicht. Und darum ist das, was man dort im Jahre 451 in Chalcedon, in diesem Konzil definiert hat oder beschrieben hat, Gott ist ein Gott der Trinität oder der Dreifaltigkeit. Das ist ein Modell, wo diese drei Komponenten zusammennimmt. Ein Gott, drei Personen, jeder ist Gott. Auch wenn das so in der Bibel nicht steht. Aber es ist ein Werkzeug, das man mit dem arbeiten kann. Oder jetzt können wir sagen, Trinitäten, wir verstehen, was gemeint ist. Aber ich verstehe für jeder, der sagt, ist aber nicht so genau. Ja, wasserdicht ist es nicht. Aber es hilft trotzdem. So, was sagt uns jetzt dieser Text? Das ist ja Matthäus 3, ist so ein Text, der spricht so vom Judentum, das hat doch uns heute nichts mehr zu sagen. Und gerade weil der Text schwierig zu verstehen ist, sagt man dann, aber die Taufe, das kenne ich ja. Dann ist die Taufe des Johannes unsere Taufe und dass Jesus sich taufen hat lassen, das ist ein Vorbild für uns. So, dann nimmt man ein bisschen das raus, was man kennt. Aber das ist nicht die Aussage des Textes. So, was ist die Aussage? Ich denke, die eine Aussage können wir gebrauchen, weil Johannes ja zu Menschen spricht, die noch nicht an Jesus glauben. Und das ist dieselbe Message schon heute. Der Johannes sagt, glaubt an Jesus, jetzt kommt er dann gleich. Glaubt an ihn und dann sagt ihr Nachkommen von Abraham. Und diese Message ist heute noch genau dieselbe. Glaube an Jesus. Er ist der Sohn Gottes und er schenkt Errettung. Er ist der, der unsere Sünden vergibt, nicht das Opfer. Sondern wir können in die Beziehung mit Gott eintreten, indem wir Sündenvergebung haben. Das ist mal so die eine Message. Dann die zweite Message, die Pharisäer, die lebten ja mit diesen 613 Geboten von Mose, vom Alten Testament. So muss man es einhalten. Und ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir heute nicht auch kleine Pharisäer sind. Die dann sagen, und so hat es Gott gewollt und du musst jetzt so und so. Und dann machen wir so quasi wieder ein Gesetz, wo aber Gott die Freiheit gebracht hat. Denn es ist die innere Veränderung, die bewirkt, dass wir das Gesetz halten. Eine Sinnesänderung, das ist eine Werteprägung im Herzen, die Veränderung dann bewirkt. Und nicht, weil ich mich mehr anstrengen muss. Uli hat erzählt, er sei gerade im 3. Mose am Lesen. Und all die Opferungen hin und her, man kann die Gebote ja gar nicht halten. Wenn wir das so 1:1 umsetzen müssten, wir könnten es nicht, weil Gott heilig ist und somit auch das Gesetz heilig ist. Als Menschen, die sündig ist, können wir das Gebot nicht halten. Das Ziel des Gesetzes ist also nicht mehr Anstrengung, sondern dass wir begreifen, wir brauchen Christus. In 2 Wochen werden wir dann da etwas aus dem 3. Mose lesen, können wir das ein bisschen genauer ansehen. Also, nicht kleine Pharisäer werden, die jetzt Druck machen, sondern Johannes der Täufer hat gesagt, von ihnen her. Es ist eine Sinnesänderung, das bewirkt das Halten der Gebote. Und drittens, diese Pharisäer, die hatten ja so ein Gottesbild. Also ein Gottesbild, dass wenn der Messias jetzt kommt, dass das äußerlich geschieht, Militär, dass sie die Gerechten sind und die anderen, die sind falsch. Das ist so ein Gottesbild, das sich bei ihnen aufgebaut hat. Und das ist bei uns allen so. Wenn wir als Kinder aufwachsen, dann ist das immer ein gewisses Gottesbild, das entsteht. Und da kommt jetzt Johannes der Täufer und sagt, schau mal, ihr Pharisäer, euer Gottesbild solltet ihr mal korrigieren. Das Gottesbild, das ihr euch selber gebaut habt, solltet ihr mal mit der Bibel synchronisieren. Das stimmt nicht. So wie ihr denkt, ihr seid es und alle anderen sind es nicht, das ist falsch. Jetzt bitte korrigiert das. So, und das ist auch für uns, könnt wir auch mal eine Predigt darüber machen, auch für uns, wo haben wir ein Gottesbild, das ich von irgendwo zwar mitgeschleppt habe, ist aber gar nicht biblisch. Dass wir darauf achten. Es ist nicht das Halten der Gebote, das uns gerecht macht, sondern die Veränderung, die in unserem Herzen stattfindet. Und darum, dieser Text hat sehr wohl für uns etwas zu sagen. Für Menschen, die noch nicht an ihn glauben, für solche, die vielleicht die Pharisäer kopieren wollen und unser eigenes Gottesbild, dass wir das auch immer wieder an der Schrift her prüfen. Kommt, lasst uns beten. Lasst uns beten, dass wir uns einreihen können, so quasi wie damals bei Johannes, dass wir uns bei Jesus anstehen und von ihm uns korrigieren lassen. Vater, du bist gut. Und danke für solche Texte, wo wir sehen, wie war das im alten Bund und welche Freiheit hast du uns jetzt aber gebracht. Hilf uns, dass wir das fassen können, dass es eine Sinnesänderung ist, die bewirkt, dass wir deine Gebote halten können. Du bist so gut. Und darum danken wir für diesen Text, danke für das Verständnis und auch für das Beispiel der Trinität, was uns da entgegenkommt. Danke, dass wir ein bisschen etwas von dem offenbart bekommen. Wir stehen bei dir an. Wir wollen von dir her korrigiert, aber auch aufgebaut sein. Wir wollen den Weg gehen, wie du in uns vorangehst. Danke, dürfen wir diese vorbereitete Bahn haben, dass wir an dich glauben können und das bringt Veränderung. Vielen Dank. Amen.